in Kalifornien einer der größten Milchfarmer, eigentlich ein Armenier, ältermals schon ausgewandert in die USA. Und er war ein ernstgläubiger Mann und hat an seinem Ort durch eine innere Führung Gottes, weil ihm das am Herzen lag, große Sommerevangelisationen durchgeführt, dann ein großes Zelt gemietet. Bin ich etwas zu leise? Okay, also von hier aus hört es sich gut an, aber ich kann natürlich auch ein bisschen lauter, aber so ist es ganz gut. Ne? Danke. Er hat dann Evangelisation ein Zelt gemietet und über mehrere Wochen ging es dann im Sommer so, dass er hat dann dafür gesorgt, dass Redner eingeladen wurden und hat die ganze Organisation gemacht und da auch eben immer wieder Gott erlebt und hatte dann den inneren Auftrag oder Drang, solche Evangelisationen auch in anderen Städten durchzuführen. Und so hat er sich dann von einer anderen Stadt, als er das erste Mal so versuchte, von einer anderen Stadt sich die Anschriften von den Pastoren des Ortes geben lassen und hat die dann eingeladen ins Hotel zu einem Steakessen und hat dann, als alle satt waren, ihnen gesagt, dass er diese Evangelisation so gerne in ihrer Stadt durchführen möchte, dass eine große Halle gemietet wurde, ein großes Zelt bestellt wird, dass Redner eingeladen werden, dass es über 5 Wochen geht und die Voraussetzung eben, dass die Gemeinden am Ort mitmachen und das tragen. Als er das so alles dargestellt hatte, sah er, waren so 30, 40 Leute da, sah er in sehr skeptische Gesichter. Und schließlich sagte einer der Pastoren das, was wahrscheinlich alle gedacht haben. Herr Shankarian, was fällt bei dieser ganzen Aktion denn für Sie dabei ab? Was stecken Sie sich denn so in den Ärmel, wenn alles vorbei ist? Demo Shakayon hat zunächst ein bisschen geschluckt, aber es war ihm dann ganz klar, dass die natürlich so auch skeptisch fragen mussten. Dann hat er gesagt, ich werde mit die ganzen 5 Wochen über hier im Ort wohnen, mich hier einbieten mit meiner Frau zusammen auf eigene Kosten. Und wir werden jeden Abend eine Kollekte erheben und von dem, was eingeht durch die Kollekte, wird alles, was anfällt an Miete und so weiter, Redner, alles wird davon bezahlt. Wenn am Schluss nach 5 Wochen, wenn wir einen Überschuss haben sollten, dann wird er verteilt auf die beteiligten Gemeinden. Sollten wir ein Minus haben, werde ich es aus meiner Tasche bezahlen. Und dann, also da entspannten sich schon die Gesichter, und dann sagt er, ihr habt gefragt, was für mich dabei abfällt. Das will ich euch sagen. Er zog sein Neues Testament aus der Tasche und las ihnen einige Verse aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12 vor. Da steht, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Und dann sagt er, Freunde, ich glaube, wenn jemand die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, entdeckt und einsetzt, dass er zu den glücklichsten Menschen auf Erden zählt. So heißt im Übrigen das Buch, das er geschrieben hat, aus dem das auch ist. Und dann sagt er, ich bin glücklich, ich habe meine Gabe gefunden. Ich bin ein Helfer, genauso wie es hier steht. Meine Gabe ist, anderen Menschen Gelegenheit zu bieten, das zu tun, wozu Gott sie befähigt hat. Wir konnten dann diese Evangelisation durchführen und er hat viele andere Indianer auch weiter durchgeführt. Er ist ja der Gründer von diesen Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, ist also ein weltweit bekannter Mann geworden. Aber die Frage, die Demos Chakaian gestellt wurde, haben wir sicherlich auch schon mal gehört, wenn wir jemanden um eine Aufgabe gebeten haben, aber vielleicht wird es auch gar nicht so genau auch gesagt. Vielleicht haben wir uns selbst das auch schon mal hin und wieder gefragt. Was fällt, wenn ich das tue, was fällt für mich dabei ab? Oder was habe ich davon? In Freikirchen, und je kleiner sie sind, umso mehr ist es, sind alle angewiesen, eine Gemeinde kann nur bestehen, wenn viele Leute da sind, die sich einbringen. Und es ist ja ein Irrtum, wenn man denkt, man hat einen Pastor und der macht das jetzt. Nein, der soll eigentlich das machen, was seine Gabe ist. Aber die Hauptlast der vielen Aufgaben, die in einer Gemeinde anfallen, werden ja von einzelnen Leuten gemacht, die das ehrenamtlich tun. Was habe ich davon? Also wir in Lüneburg, heute haben wir Taufgottesdienst im Freien und das ist ja verbunden mit einer ganzen Menge Arbeit. Ihr habt das ja auch oft Gottes Taufe gehabt am Reihersee. Und da muss vieles vorbereitet werden. Da sind manche notwendig, die dann die Verstärkeranlage alles aufbauen und sehen, wie ist das, wo kann man und wie kann man sitzen, wie geht das nachher weiter, wenn die Leute getauft sind und so weiter. Da müssen viele helfen und mit anfassen. Bei euch ganz sicherlich auch so. Wenn ich den gedeckten Tisch hier sehe, der Kaffee ist schon gekocht, es ist vieles, der Gottesdienst ist vorbereitet. Es haben hier damit, dass wir hier sitzen, dass diese Gemeindearbeit überhaupt bestehen kann, das liegt an euch und weil ihr Leute seid, die sich einbringen. Und die Frage ist, ja, was habe ich davon? Man könnte den barmherzigen Samariter fragen, was hast du eigentlich davon gehabt, dass du auf deiner Reise da angehalten hast, dich um den Lahmen oder Halbtoten da gekümmert hast, dass du ihn auf dein Tier gesetzt hast, dass du ihn in der Herberge begleitet hast, dass du in der Herberge noch bezahlt hast für diesen Mann im Voraus für alle Mühe, die sie für ihn haben. Was hast du davon? Demos Chakaian sagt, wer seine Gabe entdeckt hat und die anwenden kann, gehört zu den glücklichsten Menschen auf der Erde. Und ich glaube, dass er recht hat. Gott hat uns geschaffen, damit wir sein Gegenüber sind. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Wir sind zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Und er hat den Menschen in diese Welt hineingesetzt. Und er hat eine Aufgabe und Aufgaben. Und das ist wie mit einem Werkstück, das irgendwo in einer Maschine an einen ganz bestimmten Platz kommt. Und wenn dieses Werkstück den Platz hat, wofür es geschaffen worden ist, dann ist es toll. Dann kann es optimal genutzt werden. Wenn wir an den Punkt kommen, an den Gott uns haben will, wenn wir das tun, was eigentlich von Gott uns aufgetragen ist, wozu er uns befähigt hat, dann ist das so, als wäre ein Musikinstrument gestimmt. Bei einer Gitarre müssen ja die Saiten aufeinander abgestimmt sein, sonst klingt das alles nicht. Der beste Spieler könnte auf einer Gitarre spielen, wenn sie nicht gestimmt ist, klingt das nicht und man könnte es eher sagen, hör auf. Wenn wir an dem Platz sind, an dem Gott uns haben will, dann ist das wie mit einem gestimmten Instrument. Dann klingt das und das tut uns wohl. Und das muss uns bewusst sein, glücklich sein, hängt nicht mit äußeren Umständen zusammen, sondern glücklich sein beginnt eigentlich mit der inneren Zufriedenheit oder genauer gesagt mit dem inneren Einklang zu Gott. Sind nicht die Leute, die wirklich reich sind, die glücklichsten Leute und einen gewissen Wohlstand, je nachdem, womit man sich vergleicht, leben wir hier im Westen ja alle. Aber es gibt Leute, die wirklich reich sind. Man sieht manchmal Bilder von ihnen. Ich habe selten von diesen ganz Reichen ein Bild gesehen, wo die einen glücklichen Eindruck machen. Das ist meist nicht der Fall. Das sind nicht die glücklichsten Leute, die Angst haben müssen, dass ihr großer Reichtum ihnen noch verloren geht oder dass sie irgendwie da das Ziel eines Anschlags oder einer Erpressung werden. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die so sehr begabt sind, die Überflieger, denen das alles gelingt, weil sie eben wirklich überdurchschnittlich begabt sind, dass das die glücklichsten Leute sind. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die jetzt in der letzten Olympiade jetzt mit einer Medaille gewonnen haben, dass das die glücklichsten Leute sind. Natürlich kann ich mir gut vorstellen, wenn jemand eine Goldmedaille errungen hat und jahrelang darauf hingearbeitet hat und dann da steht und die Nationalhymne gespielt wird, dass das zutiefst bewegend ist, dass das Augenblicke sind, die ihn sein ganzes Leben lang auch irgendwie begleiten werden. Aber einmal kommt für sie auch danach wieder der Alltag und Leute, die in der Olympiade mitkämpfen, sind Leute, die jeden Tag 3-4 Stunden mindestens trainieren. Wenn man sich das vorstellt, die Schwimmer, die ja nun diesmal die Deutschen nicht so toll abgeschnitten haben, aber die Schwimmer, wer dahin will, der muss jeden Tag 3-4 Stunden schwimmen. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt nun die Glücklichsten sind, die eigentlich ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet haben. Die Glücklichsten sind nicht die Leute, die am meisten Erfolg haben. Es sind auch nicht die Leute, die von anderen bewundert werden, weil sie große Sänger sind, weil sie große Schauspieler sind, die eine Sonnenbrille aufsetzen müssen, eine große, damit sie nicht erkannt werden im Kaufhaus und gar nicht mehr eben unbeschwert einkaufen können. Oder die großen Politiker, die heute groß da sind und 3 Tage später dann wieder in der Presse zerrissen werden. Das sind nicht die glücklichsten Menschen. Das sind nicht die, die Einfluss haben. Es ist so, wie Demos Shakarian sagt, die glücklichsten Menschen sind die, die von Gottes Heiligen Geist bewegt werden und sich mit ihrem Leben Jesus Christus zur Verfügung gestellt haben. Und Demos Shakarian sagt, ich habe meine Gabe gefunden. Ich bin ein Helfer. Wenn ich von Gaben spreche oder eher auch hier von Gaben spreche, geht es ja um Gaben, die der Heilige Geist gibt. Ich glaube, dass wir alle ja mit einer ganzen Reihe Befähigungen ausgestattet sind, als wir schon geboren wurden, die sich dann inzwischen ja im Laufe unseres Lebens ausgebildet haben. Ich glaube, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, dass Gott alles, was wir können und haben, unsere Kraft und auch unsere Zeit, das alles wir Gott zur Verfügung stellen und er das auch gebraucht. Aber über diese natürliche Begabung, die ja auch von Gott ist, über diese natürliche Begabung hinaus gibt Gott, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben und der Heilige Geist in uns Wohnung gemacht hat, dann beschenkt Gott uns mit zusätzlichen Fähigkeiten, mit Gaben des Heiligen Geistes, Charismata. Da beschenkt Gott uns, dass er uns Fähigkeiten gibt, die wir vorher so nicht hatten, durch die wir noch besser Gott dienen können, um sein Reich zu bauen, für ihn dazu, dass das, was er in dieser Welt tun will, durch uns tun kann. Also um diese Fähigkeiten geht es. Demos Shakarian hat seine Gabe gefunden. Ich bin ein Helfer. Bin dazu da, damit andere entsprechend ihrer Gabe das wirklich einbringen können, was Gott ihnen aufgetragen hat. Ich helfe dabei. Ich weiß nicht, ob ihr so sagen könnt wie Schakarjan: Ich habe meine Gabe gefunden. Es gibt manche Möglichkeiten, ja, auch das herauszufinden, aber wenn man darüber nachdenkt, wird man wahrscheinlich auch schon wissen, welche Gabe, und meistens ja mehrere Gaben, die Gott uns geschenkt hat, welche Gaben da sind. Ich habe natürlich auch meine Gabe erkannt und gesehen. Ohne sie oder die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, hätte ich gar nicht meinen Dienst als Pastor tun können. Das ist mir ganz klar. Aber es ist schön, wenn wir alle wissen, wo ist das, was Gott mir geschenkt hat. Wenn wir 1. Korinther 12 und 14 lesen, da spricht ja Paulus von diesen Gaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12, das war ja dieser Vers, den auch Demo Schakarjan gelesen hat, der steht da ja, wenn ja eine ganze Reihe Geistesgaben aufgezählt. Und in 1. Korinther 14 geht das ja weiter, dass Paulus erläutert den Korinthern, wie die Gabe der Prophetie, also dass man ein Wort von Gott bekommt und es weitergibt, damit andere dadurch in ihrem Glauben gefestigt werden, dass etwas Licht fällt auf unser Leben, auf die Gegenwart, vielleicht auf die Vergangenheit und unter Umständen auch auf die Zukunft. Das ist die Gabe der Prophetie und wie das eingesetzt werden soll in der Gemeinde, und die Gabe des Zungenredens oder des Sprachengebetes, dass er sagt: Ich wünschte, ihr alle hättet diese Gabe, sie hilft euch selbst, aber in der Gemeinde soll sie eben anders nur angewandt werden, wenn die Auslegung dazu kommt. Also er spricht ausführlich über diese beiden Geistesgaben, die wir ja wahrscheinlich zum großen Teil auch kennen, die sehr wichtig sind, sehr schön sind. Und vielleicht haben wir alle schon mal für die eine oder andere Gabe, für prophetisches Reden oder für die Gabe des Sprachengebetes auch gebetet, dass Gott sie uns schenken möchte. Und es ist toll, wenn wir sie haben und einsetzen können für das Reich Gottes. Wenn wir gegen diese zwei Gaben jetzt die Gabe des Helfens, oder ich will noch eine zweite dazu nehmen, des Dienens, die ja in Römer 12 ist auch nochmal eine Aufzählung der Geistesgaben, da wird Dienen eben auch mit erwähnt. Wenn wir nun diese Gaben des Helfens und des Dienens jetzt vergleichen mit prophetisch Reden und Sprachengebet, dann fallen die natürlich zunächst ein bisschen ab. Die sind ein bisschen blasser. Das ist nicht so geistlich, nicht so toll wie das andere, womit man schon ganz gut dastehen kann in der Gemeinde. Aber ich glaube, dass wir uns da sehr täuschen. Helfen und dienen sind keine geringen Gaben, denn sie offenbaren etwas vom Wesen Gottes. Gott selbst ist ein Helfer. Missionsbefehl, sagt Jesus, geht hin und dann: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er stellt sich als Helfer an unsere Seite. Oder er sagt seinen Jüngern: Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Das sind die Großen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Im Helfen und im Dienen. Jesus ist uns hier ein Vorbild. Wird die Liebe Gottes sichtbar. Und zwischen diesen Kapiteln, dem 12. und dem 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes, steht dazwischen das 13. Kapitel. Und da sagt Paulus: Ich will euch aber noch einen besseren Weg zeigen. Wenn ich mit Menschen, mit Engelzungen rede und hätte keine Liebe, und dann zählt er noch vieles auf von den geistlichen Gaben, wenn ich keine Liebe habe, ist das alles nichts. Das ohne Bedeutung vor Gott. Und dann sagt er, wohin Liebe sich zeigt, eigentlich, dass ein Mensch sich dem anderen zuwendet und für den anderen da ist. Und er schließt dieses Kapitel dann damit ab, indem er darauf hinweist und sagt, in der zukünftigen Welt, wenn Gott sein Reich sichtbar aufrichtet, wird es kein prophetisches Reden mehr geben. Ich sagte ja eben, prophetisches Reden, Gott lässt sozusagen sein Licht fallen auf das, was für uns im Dunkeln, im Verborgenen liegt. In Gottes Reich ist alles im Licht. Und da ist prophetisches Reden nicht mehr nötig. Und Sprachengebet, dass wir in einer Sprache, die der Heilige Geist uns gibt, auch Gott anbeten und ihn ehren oder eben auch dadurch auch einen Zuspruch für die Gemeinde, dass auch das wird nicht mehr nötig sein. Und dann sagt er, aber die Liebe, die wird bleiben. Mit Helfen und Dienen sind heute überwiegend natürliche Aufgaben, praktische Arbeiten gemeint. Wie auch Jesus ja seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr euch auch gegenseitig so eben helft und dient. Aber das Dienen und Helfen hat auch eine geistliche Dimension. Im 4. Buch Mose lesen wir, wie das Volk durch die Wüste wandert und wieder an einen Punkt kommt, an dem dieses Volk murrt. Wir mögen nicht mehr das Manna. Und in Ägypten, da hatten wir noch Fleisch zu essen. Wir haben jetzt schon so lange kein Fleisch mehr gesehen und wir mögen nicht mehr. Und damals ging es uns gut und jetzt sind wir hier in der Wüste. Und diese ganze Unzufriedenheit, dieses Meckern, dieses Klagen des ganzen Volkes, das hat Mose so mürbe gemacht, dass er sagt, ich kann nicht mehr. Und er sagt zu Gott, ich kann dieses ganze Volk nicht mehr allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Erst am Ende seiner Kraft. Und dann sagt Gott, such dir 70 Männer, die sich als Älteste im Volk bewährt haben. Ich will herabkommen, mit dir reden und will von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, dass sie samt dir die Last des Volkes tragen, dass du dieselbe nicht mehr allein trägst. Und so geschieht das. Diese Leute, Mose hat sie alle aufgeschrieben, kommen zur Stiftshütte oder vor die Stiftshütte und Gott kommt in der Wolkensäule runter zur Stiftshütte und schenkt, dass diese Leute vom Heiligen Geist erfüllt werden. Zwei wird dabei erzählt, zwei waren nicht gekommen, die waren im Volk geblieben. Auch die werden erreicht vom Geist Gottes, sodass das auffällig wurde für die anderen. Gott gibt ihnen den Heiligen Geist. Von diesen Leuten hört man später eigentlich nichts mehr besonders. Aber Mose bleibt der Führer. Aber er hat Leute, die mittragen. Das ist die Aufgabe des Helfers, dass er mitträgt. Mose hat 70 Leute, die mit ihm tragen. Und so wie Mose den Heiligen Geist brauchte, so brauchten auch sie den Heiligen Geist, um mittragen zu können. Ich glaube, dass jeder Pastor in der Gemeinde Leute braucht, die als Helfer tragen helfen. Und ich weiß, jeder, der Kinderstunde macht, ist froh, wenn er einen Helfer an der Seite hat. Jeder, der eine Aufgabe hat, ist dankbar für jemanden, der hilft, der dabei ist, der mitträgt, mit Hand anfasst. Helfer sind eigentlich die Mitarbeiter in der zweiten Reihe. Sie tun ihren Dienst im Hintergrund. Sie stützen den, der im Blickfeld steht. Ihr Dienst wird oft nicht gesehen und sie tun ihn trotzdem. Sie machen ihren Dienst sehr gut und es ist ihnen eigentlich ganz egal, ob sie Lob ernten, ob sie gesehen werden oder nicht. Typische Äußerung für Leute, die diese Gabe haben, das trifft allerdings auch zu auf andere Gaben, die Gott seinen Kindern schenkt. Eine typische Äußerung ist, das ist doch nichts Besonderes, das kann doch jeder. Oder dass sie sagen, ach, die zählen das gar nicht als besondere Gabe, und gesagt, na, das macht mir doch Spaß. Als dürfte der Dienst für Gott keinen Spaß machen. Das ist bezeichnend, dass jemand mit Gott uns eine Fähigkeit gibt und wir die einsetzen und es uns dadurch ja leicht fällt. Da schlägt unser Herz dafür. Und das ist ein bisschen das, was auch Schakaian meint, sind die glücklichsten Menschen der Erde. Und dann denkt man, naja, das ist nichts Besonderes. Das könnte ich jeden den ganzen Tag tun, das ist nichts Besonderes. Doch es ist etwas Besonderes. Sie werden zu Handlangern Gottes. Sie sind in ihrem Dienst der verlängerte Arm Gottes. Er will helfen, aber wir sehen ihn nicht und er will uns gebrauchen, damit er das tun kann, was er tun möchte, für einen anderen Menschen. Helfer und Diener sind der verlängerte Arm Gottes. Nun könnte man natürlich sagen, ich glaube, in jeder Gemeinde sind Leute mit diesen Gaben da. Ich könnte in unserer Gemeinde in Lüneburg und hätte auch in manchen anderen Gemeinden, wo ich öfter mal gewesen bin, sagen können, ich hätte die mit Namen aufzählen können und habe gesagt, du hast die Gabe des Helfens und du hast sie auch. Es fällt auf. Das sind die Leute, die eine Aufgabe eher sehen als andere. Und die schon anfassen, ohne dass sie einen großen Auftrag dazu bekommen haben, das ist auffällig. Und wenn man natürlich Leute mit der Gabe des Helfens, des Dienstes in der Gemeinde hat, und ich glaube, in jeder Gemeinde sind sie, dann könnten sich ja die anderen zurücklehnen und sagen, lass die mal machen, das ist ja ihre Aufgabe und dann wird es schon werden. Das ist uns klar, dass es so natürlich nicht sein kann. Und es ist ja, wenn dieses Helfen und Dienen zum Wesen Gottes, zum Charakter Gottes, zur Eigenart Gottes gehört und wir durch den Heiligen Geist Gott selbst in uns wohnen haben, dann müsste auch unser Charakter, unsere Gesinnung von Gott geprägt werden. Das bedeutet, Helfen und Dienen ist etwas, was alle, die zu Jesus Christus gehören, die Kinder Gottes sind, ist ein Wesenszug, den wir alle haben sollten. Natürlich, wer nun darüber hinaus diese Gabe hat, bei dem tritt das noch verstärkt auf. Wir alle dürfen Gott dienen. Und ich denke, dass die unter uns, die jetzt nicht diese Gaben des Helfens oder des Dienens haben, aber auch ihre Fähigkeiten haben, die sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und es ist gut, wenn uns bewusst wird, wo diese Gabe ist, damit wir mehr Zeit und Kraft darauf verwenden, damit sie sich noch mehr entfalten kann. In dem Maße, wie wir sie einbringen, in dem Maße entfaltet sich diese Fähigkeit. Die ist oft nicht mit einem Schlag hundertprozentig voll da, sondern sie entfaltet sich in dem Maße, wie wir sie einbringen. Also ich denke, einmal in der Grundhaltung Helfer und Diener sein, aber dann vielleicht auch noch mit der speziellen Aufgabe und das dann mit Freude tun und sagen, ja, hier ist meine Aufgabe und das mache ich gerne. Alles, was etwas tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen, steht ja im Kolosserbrief. Und dass wir das auch so bewusst einbringen. Wir haben es ja nicht mit den Menschen alleine zu tun. Wir haben es doch mit Gott zu tun. Wir dienen ihm. Ob nun mit diesen Gaben oder auch mit anderen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist, empfinde ich, ein großes Vorrecht. Dass wir in dem Auftrag in dieser Welt, den eigentlich den Plan, den Gott mit dieser Welt hat und den er zum Ziel bringen wird, dass wir da mit einbezogen werden von Gott und er auch durch uns und mit uns etwas tun kann, was er tun möchte. Ich möchte das mal an einem kleinen Bild deutlich machen. Nehmen wir mal an, ich wäre ein guter Fußballspieler und noch ein bisschen jünger als jetzt, wirklich sehr gut, überdurchschnittlich gut und wäre Nationalspieler und stehe im Aufgebot der Nationalelf und bei einem wichtigen Spiel unserer Nationalelf sitze ich auf der Reservebank. Das sind die Leute, die schon umgezogen sind und jederzeit eingewechselt werden können und ich sehe so dieses Spiel, sehe zu und einer unserer Spieler ist verletzt und humpelt vom Platz und Jogi Löw, das ist der Bundestrainer, sieht mich an und sagt, mach dich fertig, du wirst eingewechselt. Und ich gucke mich um und sage, hast du keinen anderen? Ich sitze hier gerade so schön in der Sonne und ehrlich gesagt, ich habe gar keinen Bock heute zu spielen. Unvorstellbar. Ich glaube nicht, dass es in der Geschichte des Fußballs diese Situation schon mal gegeben hat, dass einer, der auf der Reservebank sitzt und gut ist und spielen könnte und aufgefordert wird, weil er eingesetzt werden soll, sagt, nö, ich habe keine Lust. Es ist ein großes Vorrecht und die Leute auf der Reservebank, die brennen darauf, selbst spielen zu können. Das kribbelt denen doch in den Beinen, wenn sie ihre Kollegen da sehen, wie sie kämpfen und spielen. Sie möchten selbst dabei sein, sie möchten selbst mitkämpfen. Es ist eine Ehre, dann spielen zu dürfen. Und so denke ich, wie viel mehr ist es ein Vorrecht und eine Ehre, im Team von Jesus Christus zu stehen. Gut, das wird zur Zeit noch nicht so sichtbar. Aber die Welt, in der wir leben, diese Zeit, neigt sich dem Ziel oder dem Ende zu. Und am Ende wird Jesus Christus, unser Herr, unser Trainer, zu dem wir gehören, wird er sichtbar kommen. Er wird sein Reich aufrichten. Er spricht das letzte Wort. Er ist der Herr. Ihm werden sich einmal alle Knie beugen. Und dann ist es ein ganz großes Vorrecht, zu seiner Mannschaft zu gehören, dabei zu sein, zu ihm zu gehören. Wir gehören zu dem, der am Ende der Sieger ist. Sichtbar ist es jetzt schon, aber sichtbar wird es einmal für alle Welt sein. Es ist ein Vorrecht im Reich Gottes, Gott, unserem Herrn Jesus Christus, zu dienen. Ich denke, am Ende meines Lebens, ich hoffe, dass es noch nicht ganz so weit ist, obwohl schon Pastor A.D., aber das muss ja noch nicht das Ende sein. Ja. Aber wenn ich am Ende zurückblicke und mir vorstelle, dass mein Leben sozusagen zu Ende geht und zurückblicke und mich frage, was ist jetzt wichtig, was war wichtig, dann wird vieles in unserem Leben ganz unwichtig. Und dann zählt eigentlich nur, was bei Gott wichtig war. Und dann zählt das, was ich in seiner Kraft und durch seine Kraft für ihn tun konnte. Himmel und Erde und alles, was wir bauen auf dieser Erde, all das wird vergehen. Was wir gebaut haben, wenn wir Häuser gebaut haben auf dieser Erde, und ich will das ein bisschen auch als Bild sagen, die Häuser werden irgendwann einstürzen. Was wir gebaut haben, ist begrenzt. und wird einmal ohne Bedeutung sein. Wenn Gott durch uns, und wenn es noch so wenig gewesen sein mag, wenn Gott durch uns irgendetwas für sein Reich, das in Ewigkeit bestehen wird, wenn er durch uns irgendetwas tun konnte, dann hat das Gewicht. Sein großes Vorrecht, im Team von Jesus Christus zu stehen. Es wäre mein Gebet, oder ist mein Gebet, Herr, lass mich immer da sein, wo du mich einsetzen willst. Nicht irgendwo, lass mich da sein, wo du mich einsetzen willst. Schärfe mein inneres Ohr, dass ich deine Stimme höre, dass ich deinen Auftrag höre, dass ich nicht etwas versäume, was du eigentlich mir zugedacht hast. Ich würde bitten, lass mich erkennen, was gerade dran ist. Bewahre mich davor, dass ich mich verzettel in den vielen Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Ich bitte dich, gib mir die Kraft, alles, was du mir aufträgst, mit ganzer Hingabe, sorgfältig und gerne zu tun. Mit ganzer Hingabe, sorgfältig und gerne. Amen. Wir danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass wir zu dir gehören dürfen und dass du uns, die wir so fehlbare Menschen sind, dass du uns für zum Bau deines Reiches haben willst und gebrauchen willst. Danke für die Fähigkeiten, die du jedem von uns gegeben hast. Danke, dass du da bist und dass du als unser Helfer an unserer Seite bist. Danke für den Heiligen Geist, für die Kraft, die du uns gibst. Herr, hilf uns, dass unser Alltag, jeder neue Tag auch so erfüllt wird von dieser Möglichkeit, dir zu dienen. Wir wollen es mit ganzem Herzen tun. Hilf uns dazu. Und wirke du in uns die Freude und diese innere tiefste Zufriedenheit, dass wir da sind, wo du uns haben willst. Danke für alles, was du für uns getan hast. Und wenn wir in diesen Tag und die neue Woche gehen, du bleibst bei uns. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.